श्री परमात्मा ने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवत गीता अथ नवमोध्याय कैपिटल 9। Die ersten sechs Kapitel der Gita bieten uns eine systematische, eingehende Aufgliederung des Yajna und eine detaillierte Darstellung des Yajna-Prozesses, Feueropferung, in der die belebten und die unbelebten Welten als Opfergaben dargeboten werden. Der Yajna ist auch bemächtigt, uns mit dem Erhabenen zu vereinigen. Diese heilbringenden Tatsache wird man erst zu dem Zeitpunkt kundig, in dem sich der gebändigte und zurückgezogene Geist in ihm aufzugehen entschlossen ist. Wer das durch den vollzogenen Yajna Erzeugte zu sich nimmt, der geht sicherlich in dem Ewigen auf. Dieses Zusammenkommen wird als der vollzogene Yajna bezeichnet. Der zu dem Yajna führende Prozess vollzieht sich durch das Karma, das Handeln. Im siebten Kapitel erzählt Sri Krishna, dass derjenige, der vom Allgegenwärtigen, dem allumfassenden Karma, von dem spirituellen Weg zur Erkenntnis des Selbst, vom ganzen Bereich der Götter mit ihrer Grundlage und von dem Lenker aller Opfer weiß, mich in der Tat erkennt. Im achten Kapitel beschreibt er seinen höchsten Zustand und seine höchste Stätte. In diesem neunten Kapitel schildert Sri Krishna die Erhabenheit des den Yoga Beherrschenden, zum Beispiel, wie er unter allen weilend, doch unberührt von allem bleibt, wie er trotz seiner Aktivitäten von den Handlungen erlöst ist, also ein Nichttäter ist. Er beschreibt auch seine Natur und seine Auswirkung. Er warnt uns vor den Hindernissen, denen wir während unserer Yoga-Übung und Ausübung ausgesetzt sind. Zum Schluss empfiehlt er uns ein hingebungsvolles Dienen.
Idam tu te guhyatamam pravakshamyanasuyave Jnanam vijnana sahitam yajgyatva mokshase shubha.
Sri Bhagwan spricht: O Arjuna, du, der du vom Neid befreit bist, dir zugunsten offenbare ich nun dieses geheimnisvolle höchste Wissen zusammen mit dem verwirklichten Wissen. Das heißt, ich werde dir die Lebensweise eines vollkommenen Mahapurush schildern. Nach dieser Erkenntnis wirst du von allen Leiden der Welt befreit. Das bedeutet, ich werde dir erzählen, wie ein Mahapurush gleichzeitig und überall handelt, wie er uns erweckt und wie er uns stets als Wagenlenker begleitet.
Raja Vidya Raja Guhyam Pavitramidam Uttamam Pratyakshavagamam Dharmyam Susukham Kartum Avyayam.
Unter Vidya ist nicht das Sprachwissen oder die Schullehre zu verstehen. Mit Hilfe der wahren Vidya können wir auf dem rechtschaffenden Weg voranschreitend die Erlösung finden. Aber sobald einer durch die auf diesem Pfad verweilenden Zauberkräfte vom Wege abgeleitet wird, so erkennt, dass die Avidya Oberhand gewonnen hat. Sri Krishna sagt: Dieses höchste Wissen enthält auch das geheimnisvolle, verwirklichte Wissen und ist der König aller Wissen. Es ist das reinste, höchste und das den Erfolg mit sich tragende Wissen. Ein Bestandteil der Natur ist es einfach zu praktizieren und es ist auch unvergänglich. Lange braucht man nicht zu warten. Dieses Wissen bringt den Erfolg mit sich. Handle. Und gleich hast du das Ergebnis. Im zweiten Kapitel hat Sri Krishna gesagt: O Arjun, der durch den Yoga erworbene Keim geht nie verloren. Auch eine konzise Übung dieses Handelns wird dich von der Angst vor Wiedergeburten befreien. Im 6. Kapitel fragt Arjun: O Herr, heißt es, dass der langsam Lernende leicht vom Wege abgeleitet und vernichtet werden kann? Da beruhigt ihn Sri Krishna: Zunächst sollst du die Natur des Karma verstehen. Wenn du dann auch nur eine ganz kurze Strecke auf diesem Pfad zurücklegst, wird sie zu deiner Anlage. Es wird nie in keiner Geburt vernichtet. Ganz im Gegenteil, mit diesem Handeln, das heißt mit dieser Anlage ausgestattet, wirst du in deiner neuen Geburt auch weiter voranschreiten. Mit der Zeit wirst du dasselbe Ziel erreichen, das die höchste Gottesstätte, der höchste Zustand genannt wird. In diesem Kapitel betont Sri Krishna nochmals: Dies ist ganz einfach und unvergänglich, aber die Hingabe ist unerlässlich.
Ashraddhana purusha dharmasyasya parantap aprapyamam nivartante mrityu samsara vartmani.
O Parantap Arjun, wer an diesen unvergänglichen Weg nicht glaubt, der Ungläubige wird nie zu mir gelangen, sondern stets in den Welten umherirren. Ein Ungläubiger ist der, der sich nie einem Ideal hingibt. Deshalb ist die totale Hingabe notwendig. Jetzt die Frage an Sri Krishna: Stehst du jenseits der Welten? Sri Krishna sagt:
Maya tatamidam sarvam jagadavyaktamurtina matsthani sarvabhutani nachaham teshvavasthitah.
Von meinem unmanifestierten Sein ist die ganze Welt durchdrungen. Das heißt, in meiner Urform bin ich allgegenwärtig. Alle Wesen weilen in mir, aber ich bin nicht in ihnen, denn ich bin in meiner unmanifestierten Form. Das wirkliche Sein eines Mahapurush steht über dem sterblichen Körper und er offenbart sich auch durch dasselbe Sein.
Nacha matsthani bhutani paschame yogameshwaram bhutabhrinna cha bhutastho mamatma bhutabhavana.
Eigentlich weilen nicht alle Wesen in mir, denn sie sind sterblich und von der Natur abhängig. Also erkenne die prachtvolle Kraft meiner Yogamaya. Er sagt: Ich, der Ursprung und der Ernährer aller Wesen bin, weile aber nicht in ihnen, denn ich bin das höchste Sein und sie verhaften mich nicht. Das ist die göttliche Macht des Yogas. Um das klar zu machen, gibt er einen Vergleich.
Yatha kashasthito nityam Vayu sarvatra go maha tatha sarvani bhutani matsthani tyupadharaya.
Wie der mächtige, selbst vom Himmel erzeugte Wind im Himmel existiert, aber ihn nicht beflecken kann, genauso haften alle Wesen in mir. Erkenne dies. Ich bin also von der Berührung anderer frei. Niemand kann mich beflecken oder verschmutzen. Wie der Himmel bin ich auch ohne Falsch. Somit ist die Frage nach der Wirkung des Yoga beantwortet. Und wie lebt ein Yogi? Er sagt:
Sarva bhutani kaunteya prakritim yanti mamikam kalpakshaye punastani kalpadau visrijamyaham.
O Arjun, in der Zeit des Weltuntergangs gehen alle Wesen in meine Natur ein. Und immer wenn neue Welten und Weltperioden beginnen, erzeuge ich sie mit besonderer Aufmerksamkeit aufs Neue. Die Wesen existieren natürlich auch vorher, aber sie sind missgestaltet und liegen in unwissender Ohnmacht. Ich gebe ihnen eine neue Form und schmücke sie aus. Die in Ohnmacht Gefallenen rufe ich wieder ins Leben zurück, ermutige sie zum Kalpa, das heißt zum Aufstieg, zur Verbesserung. Wenn das Dämonische in ihnen vergeht und sie im Begriff des Voranschreiten sind, in dem Augenblick beginnt ihr wahrer Kalpa. Wenn sie das höchste Sein erreichen, dann endet der Kalpa, denn danach hat dieser seine Aufgabe verrichtet und ist nun überflüssig geworden. Wenn der erkennende Mahapurusha von den Gelüsten befreit in seinem eigenen Sein feststeht, dann erreicht er, laut Sri Krishna, meine Urnatur. Besteht die Natur dessen noch, der seine innere, angeborene Natur schon hat auflösen können? Sri Krishna sagt im Kapitel 3, Schlok 33, jeder handelt unter dem Einfluss seiner eigenen Natur. Unseren angeborenen Neigungen gemäß handeln wir. Ein weiser Seher, ein Mahapurusha, handelt seinen Anlagen gemäß und die anderen Lebewesen gezwungen durch ihre. Ein weiser, vollkommener, im Absoluten feststehender handelt aber zum Wohl seiner Nachfahren. Denn so gebührt es ihm. Am Ende des Kalpa gelangen sie zu dem Zustand eines Mahapurusha. Sri Krishna stellt diesen Standpunkt heraus.
Prakritim swamavashtabhya visrijami puna puna bhutagramamimam kritsnam avasham prakriter vashat.
Unter der Herrschaft der in meiner Natur enthaltenen Keime, auf meine eigene Natur angewiesen, verziere ich immer wieder. Mit besonderer Aufmerksamkeit die von mir sorgfältig erschaffenen Wesen. Dann ermuntere ich sie zum Voranschreiten zu meiner Urform hin.
Nachamantani karmani nibadhanti dhananjaya udasina vadasinam asaktam teshu karmasu.
Im vierten Kapitel, Schlok 9, bezeichnet Sri Krishna die Handlungsweisen des Mahapurusha als überirdisch. Im neunten Kapitel, Schlok 4, heißt es, durch sie handle ich nur auf Umwegen. Hier sagt er auch, O Dhananjay, was ich auf Umwegen leiste, das hält mich nicht gefangen. Ich bin standhaft wie ein teilnahmsloser, gottähnlicher, unbeteiligter und kann nicht durch die Handlungen gefesselt werden. Denn was die Handlungen ergeben, das ist ein Bestandteil von mir. Also bin ich den Handlungen nicht untertan. Das war die Schilderung der Lebensweise eines Mahapurusha und der aus seiner inhärenten Natur entsprungenen Handlungen. Höre nun, was die Maya, Kraft meines Trugbildes, erzeugt. Das ist ein weiterer Kalpa.
Maya dhyakshena prakriti suyate sacharacharam hetunanena kaunteya jagat viparivartate.
O Arjuna, unter meiner Leitung, das heißt, das in meinem Wesen weilende Ganze, erschafft die Maya die belebte und die unbelebte Welt. Es ist doch die Maya, die unter meiner Führung stehend die drei Gunna, die achtfache Urnatur und das Bewusstsein erschafft, was als ein niedriger Kalpa bezeichnet wird. Aufgrund dieser oben erwähnten Tatsache ist die Welt stets im Kreislauf des Kommens und Gehens gefangen. Wegen seiner Unbeständig- und Vergänglichkeit wird dieser Kalpa niedrig genannt. Aber auch er ist ein Teil meiner Natur. Das heißt, er wird auch durch meine Anweisungen, aber ohne meine Anteilnahme, erschaffen. Der im 7. Kapitel erwähnte Kalpa, der in uns das zur Vollkommenheit führende Gebetsgefühl erweckt, wird selbst von Sri Krishna erschaffen. Dermaßen weit verbreitet ist der Einfluss meines Trugbildes, das dadurch angeregt die Natur Veränderungen und Wechselspiele herstellt, zu denen dann der Wechsel des Körpers, der Zeit, des Zeitalters usw. so zählen. Aber die dümmlichen Menschen kennen mich dennoch nicht.
Avajananti mam mudha manushim tanumashritam param bhavam ajananto mama bhutamaheshwaram.
Die Törichten, die meine Kraft als Schöpfer aller Wesen nicht erkennen, verachten mich, denn sie halten mich für eine irdische Erscheinung. Vereint mit dem Ursein betätige ich mich als den Herrn aller Götter. Aber die Unwissenden verstehen das nicht. Sie heißen mich noch einen Menschen. Wie kann ich sie beschuldigen, denn was sie von mir sehen, ist doch nur die äußere Menschengestalt, den Körper eines Menschen. Und wie kann man sich die Sehkraft verschaffen, durch die man dich als dem im Sein Weilenden erkennen kann. Sri Krishna sagt,
Moghasha Mogha Karmano Mogha Jnana Vichetasah Rakshasi Masurim Chaiva Prakritim Mohinim Shrita.
1. Der nie zu verwirklichende Wunsch. 2. Ein Fehlhandeln, ein fesselndes Karma. 3. Ein Wissen, das als das Unwissen gilt. 4. Die in eine besondere Art von Ohnmacht Gefallenen. Diese in Ohnmacht Gefallenen, die urteilsunfähigen Menschen besitzen dämonische und atheistische Eigenschaften und halten mich für einen Menschen. Dämonisch und atheistisch sind die in unserer Natur liegenden Eigenschaften und sollen mit wirklichen Dämonen nicht verwechselt werden. Und wie steht es mit den Gottgläubigen?
Mahatmanastu mam partha daivim prakritimashritah bhajantyananyamanaso yatva bhutadimavyayam.
O Partha, die großen Seelen aber, die Anhänger des Göttlichen, erkennen mich als den unvorstellbaren, unvergänglichen Erzeuger aller Wesenheit. Sie beten zu mir und gewähren in ihrem Innern den anderen Göttern keinen Platz. Und wie beten sie zu ihm? Er sagt,
Satatam kirtayanto mam yatantascha dridhavrataha namasyantascha mam bhaktya nityayukta upasate.
Unermüdlich, unerlässlich, meiner gedenkend, preisen sie meine Herrlichkeiten. Mit Entschlossenheit bemühen sie sich um mich, indem sie mir immer wieder ihre Verehrung bezeugen. Wie definierst du dieses Gebet und diese Verherrlichung? Sri Krishna erklärt,
Jnana yagyena chapyanye yajanto mam upasate ekatvena prithatvena bahudha vishvato mukham.
Von ihnen opfern mir einige ihre Gebete. Das heißt, ihrer durch den Yajna erworbene Erkenntnis, indem sie mich als die allgegenwärtige, mystische, das ganze Weltall umfassende Gestalt Gottes verehren. Das heißt, indem sie sich als einen Bestandteil von mir haltend, hingebungsvoll all ihre Gebete nur mir opfern. All das kennzeichnet die verschiedenen Arten und die unterschiedlichen Stufen jedes Yajna-Verrichters. Alle Yajna-Arten fangen gleicherweise mit dem hingebenden Dienen an. Über ihre Ausübung sagt Sri Krishna: Ich verrichte die Yajna. Ohne mich als den Wagenlenker kann kein Yajna vollbracht werden. Nur durch Gottes Gnade versteht sich der Meditierende auf seiner Yajna-Stufe stehend. Über den Yajna-Verrichter sagt Sri Krishna:
Aham kraturaham yajna svadhaham aham aushadham mantroham aham evajyam aham agniraham hutam.
Ich bin der Yajna-Verrichter. Erkennt, dass er uns alle unterstützend als der höchste Anstoßgeber wirkt. Wenn eine Kraft der Rituale auf der nächsten Stufe ankommt, erkenne dies auch als von mir verursacht. Ich bin der Yajna. Der Yajna ist eine Opfergabe. Was der Yajna-Verrichter beim vollbrachten Yajna erhält, ist die Ambrosia. Und die zu sich nehmend, gewinnt er den Zugang zum Höchsten. Ich bin die Opfergabe. Dies bedeutet, meine Gabe ist das Auflösen, das Vergehen aller weltlichen Taten. Ich bin das Heilkraut, das heißt, das von den weltlichen Ängsten befreit. Zu mir gelangt, werden die Menschen von den Ängsten entfesselt. Das Mantra, die heilige Silbe, bin ich. Aus mir entspringt die Kraft, durch die die Yogin ihren Geist im Atem bannen können. Und was während dieser Zeit der Entsagung als Räucherstoffe im Feuer wirkt. Die Buddha bin ich. Auch das Feuer bin ich. Und die Hingabe bin ich auch. In meiner auflodernden Flamme werden alle Eigenschaften zu Asche. An dieser Stelle sagt Sri Krishna oftmals: Ich bin. Darunter ist zu verstehen, dass er unserer Seele als Täter, als Anstoßgeber stets beisteht. Er bringt unseren Yajna zur Vollendung. Diese Erkenntnis nennen wir Vijnan. Mein verehrter Guru Maharaj sagte: Ohne die Hilfe des Gurus, der uns die richtige Atemkontrolle beibringt, findet kein Gebet statt. Ihr könnt stundenlang mit geschlossenen Augen dasitzen, beten und den Körper durch intensivste Übung quälen. Aber bis er, unser erstrebtes Ideal, auf unserer Stufe heruntertretend, uns unentzweit nahesteht, könnt ihr die wahre Bedeutung des Gebetes nicht verstehen. Deshalb sagte mein Guru Maharaj: Begreift mein Wesen, ich werde euch alles gönnen. Und Sri Krishna sagt: Ich lasse alles werden.
Pitahamasya jagato mata dhata pitamah vedyam pavitram omkara Riksamayajurevacha.
O Arjun, ich bin der die Stütze dieser Welt. Der Vater, das heißt der Ernährer, bin ich. Ich bin die Mutter, der Erzeuger. Der Großvater bin ich, der Ursprung, die Urquelle, zu der alle wieder zurückkehren. Ich bin die wissenswürdige heilige Silbe Om. Das heißt im Begriff Om. Ich bin der Rigveda-Lehrende, das heißt das totale Gebet. Ich bin auch Sam, das heißt das die Ebenmäßigkeit lehrende Verfahren. Und Yaju, Der vorgeschriebene Yajna-Prozess bin ich auch. Diese drei werden zur Vollendung des Yajna benötigt.
Gatirbharta Prabhu Sakshi Nivasa Sharanam Surit Prabhava Pralaya Sthanam Nidhanam Bijamam Vyayam.
Gati, der erhaltenswürdige Bestimmungsort, nach dem die Yogin stets streben. Bharta, der höchste Ernährer, der Herr aller. Sakshi, der Zeuge, alle in seinem Sein Sehende. O Arjun, der Bestimmungsort aller, der innigste Freund, der Ursprung und der Auflöser aller guten und bösen Taten, bin ich. Was du am Ziel angekommen sehen wirst, die Herrlichkeit, bin auch ich.
Tapamyahamaham varsham nigrinamyutsrijamicha amritam chaiva mrityuscha sadasachaham arjuna.
Ich erhitze alles als Inbegriff Sonne. Ich locke den Regen an. Die jenseits des Todes stehende Ambrosia bin ich. Und der Tod, das Sein und das Nichtsein. Alles bin ich. Das heißt, die das allerhöchste lichterzeugende Sonne bin ich. Aber wenn manch ein Meditierender mich als Nichtsein sieht, der findet den Tod.
Traividyamam somapah utapapah yagyairishtvasvargatim prarthayante te punyamasadya surendra lokam ashnanti divyan divideva bhogam.
Die Erkenntnis der drei Arten der Gebetsopferung, Rig, Sam und Yajur, bedeuten hier das Gebet, das Verfahren, die Ebenmäßigkeit und das Verrichten des Yajna besitzend. Verrichten die von den Sünden losgelösten ihren Yajna und erhalten dafür den Somasaft bei der abnehmenden Mondphase. Und diesen Saft zu sich nehmend, verehren Sie mich, Ihr erstrebtes Ideal, das Ihnen obliegende Werk verrichtend, und bitten mich flehentlich um den Weg zum Himmel.
Tetam bhuktva svargalokam vishalam kshine punye martyalokam vishanti evam trai dharma manu prapanna gata gatam kama kama labhante.
Die göttlichen Freuden erhalten sie auch von mir. Nach dem Genuss des weiten Himmelreiches vergehen ihre ihnen zuteil gewordenen Belohnungen. Aufgrund ihrer Begierden und Verlangen kehren sie dann trotz ihrer dreifachen Yajna-Verrichtung zur sterblichen Welt zurück. Was uns dabei beruhigen kann, ist dies, dass der Keim besteht. Und wie hoch ist der Gewinn derer, die sich nichts wünschen?
Ananyaschintayanto ma ye jana paryupasate tesham nityabhiyuktana yogakshemam vahamyaham.
Die Gläubigen, die hingebungsvoll mich verehren, stets über mein göttliches Sein nachdenken und makellos zu mir beten. Diese immer zu meiner gedenkend erhalten von mir, was sie suchen. Und ich gewähre ihnen die Sicherheit. Trotzdem verehren viele Menschen andere Götter.
Yepyanya devata bhakta यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्।
O Kaunteya, auch die Verehrer anderer Götter beten eigentlich nur zu mir, denn andere Götter sind nicht. Also steht ihr Gebet im Widerspruch zu dem vorgeschriebenen Gebetsverfahren. Das heißt, dieses Gebet führt zu nichts. Zum zweiten Mal geht Sri Krishna auf das Thema Götter ein. Im 7. Kapitel von Schluck 20 bis 23 sagt er: O Arjun, die Törichten, ihrer Vernunft beraubt, erweisen den Göttern ihre Verehrung. Aber am Endpunkt ihres Gebets steht keine göttliche Gewalt. Wir sehen oft viele ihrer Gebete an Bäume und Blätter, Steine oder Geister und so weiter verrichten, aber einen Bestimmungsort können ihr Gebete nicht erreichen, denn sie sind nicht. Nur ich bestärke ihr göttliches Vermögen und belohne sie auch dafür. Aber passt auf, dieser Lohn ist auch vergänglich, denn der Lohn ist ein Genussmittel, das mit dem Genießen vergeht, aber mein Gläubiger ist ewig. In diesem Kapitel wiederholt Sri Krishna seine Aussage: O Arjun, auch die, die die anderen Götter verehren, beten eigentlich nur zu mir. Aber das steht im Widerspruch zu den Geboten des Yajna. Selbstverständlich ist die Frage berechtigt: Wenn auch sie belohnt werden, warum hältst du die für die Irrenden? Er erklärt:
Aham hi sarva yajnana bhokta cha prabhureva cha na tu mam abhijananti tattvenatashchavantite.
Der Genießer, das heißt der Empfänger aller Yajna, bin ich. Was sich aus dem Yajna ergibt, auch das bin ich. Der Herr aller Yajna bin ich, aber sie erkennen mich nicht in meinem wahren Sein und deshalb verfallen sie. Mal fallen sie in den Schuss der Gottheiten, mal in den der Begierden, und sie verfehlen den Weg, bis sie schließlich und endlich meine wahre Form wahrnehmen. Und was geschieht denen?
Yanti devavrata devan pitrinyanti pitrivrata bhutani yanti bhuteja yanti madhyajinopima.
O Arjun, die Verehrer der Götter gelangen zu den Göttern. Die Götter sind veränderlich und führen ein ihren begrenzten Taten entsprechendes Leben. Die Ahnenverehrer gehen zu den Ahnen. Das heißt, sie verwickeln sich in der Vergangenheit. Und die Verehrer der Geister und Gespenster werden Geister. Das heißt, sie müssen neue Körper annehmen. Und die an mich Glaubenden gelangen zu mir. Sie werden mir ähnlich und kehren nie wieder zurück. Und wie soll man dich verehren? Dieses durchzuführen ist ganz einfach. Er sagt:
Patram Pushpam Phalam Toyam Yome Bhaktya Prayachati Tadaham Bhaktyuparitam Ashnami Prayatatmanam.
Du gestaltest den Anfang nach deinem Wunsch, das heißt, wie es dir gefällt. Verehre mich hingebungsvoll mit Blatt oder Blume, mit einer Frucht oder Wasser. Diese Gabe des Gläubigen nehme ich mit Freuden an.
Yat karoshi yadashnasi yajjuhoshi dadasi yat yat tapasyasi kaunteya tat kurushva madarpanam.
O Arjun, wenn du alles, was du tust, das heißt, das dir obliegende Werk verrichtest, isst, opferst, schenkst, spendest, deinen Geist den Sinnesobjekten entsagend, mit totaler Hingabe nur in meinem Namen unternimmst, um dich mir anzupassen, dann übernehme ich die volle Verantwortung deines Yoga.
Shubha shubha phalai revam mokshase karma bandhanai sanyasa yoga yuktatma vimukto mam upaishyasi.
Dann wirst du, der du nun mit dem Schmuck namens Entsagung verziert bist, von allen guten und bösen Folgen der Taten befreit und mit mir vereinigt. In den vorangegangenen drei Schlok verdeutlicht Sri Krishna den Gebetsprozess mit seinen Ergebnissen. 1. Die hingebungsvolle Opfergabe der Dinge an ihn, ohne Rücksicht auf ihren materiellen Wert. 2. Das mit Hingabe verrichtete Handeln. 3. Die vollkommene Entsagung. Damit verspricht er die Befreiung von den Handlungen und anschließend die Erlösung. An dieser Stelle bedeuten das Erhalten des Lohns und die Erlösung ein und dasselbe. Wenn das so ist, was für ein Vorteil ist darin zu sehen? Sri Krishna sagt:
Samoham sarvabhuteshu name dveshosti na priyah ye bhajanti tumam bhaktya mahite teshu chapyaham.
Im ganzen Weltall ist mir keiner lieb und keiner zuwider, aber mein Gläubiger weilt in mir und ich in ihm. Das ist die einzige verwandtschaftliche Beziehung, die ich anerkenne. Das heiße ich die Vollkommenheit. Dann steht der Gläubige ohne Abstand zu mir. Sicherlich sind das sehr glückliche Menschen, die zu diesem Gebet berechtigt sind. Yogeshwar Sri Krishna erörtert:
Api chet suduracharo bhajate mam ananya bhak sadhureva samantavyah samyak vyavasito hi sah.
Anya na. Unentzweit verehrt er nur mich mit Ergebenheit, ohne das Gefühl der Zweiheit. So wird auch sogar ein Niederträchtiger als ein Rechtschaffender bezeichnet. Er ist noch kein Sadhu, aber es dauert nicht mehr sehr lange. Wahrlich, denn er hat sich dazu schon entschlossen. Also könnt auch ihr Sadhus werden, vorausgesetzt, ihr habt schon den Entschluss gefasst. Erkennt, dass das nur dem Menschen gegönnt ist. Die Gita erlöst auch die Übeltäter.
Shipram bhavati dharmatma shashvachantin nigacchati kaunteya pratijani name bhakta pranashyati.
Kraft des Gebets wird auch ein Sünder alsbald ein Dharmatma, eine große Seele werden. Das heißt, er kann zu der größten Seele des Absoluten aufsteigen und wird den größten ewigen Frieden erlangen. O Kaunteya, erkenne also, dass mein Gläubiger nie vergeht. Was ihm in einer Geburt nicht gelingt, erreicht er in der darauffolgenden. Also sind alle Wohl- oder Jubelgesinnten zum Gebet berechtigt. Weiter.
Mam hi partha vyapashritya ye pisyu papayo nayah striyo vaishyas tatha shudrah तेऽपि यान्ति पराम गतिम्।
ओ परंत, फ्राउन और वैश्य, शूद्र और दी निडगेबोर्नन, alle können sich auf mich verlassend die höchste Stätte Gottes erreichen. Dies ist also die Botschaft der Gita. Sie ist für das Wohl des Weltalls da, egal was der Mensch tut und woher er kommt. Wer ist der Niedergeborene? Im Kapitel 6 haben wir in den Schluck 7 bis 21 die Beschreibung der dämonischen Eigenschaften erhalten. Sri Krishna sagt, von den Menschen werden die Eingebildeten als niedrig bezeichnet, die die vorgeschriebene Methode ablehnend nur angeblich dem Namen nach den Yajna verrichten. Vaishya und Shudra vertreten nur die verschiedenen Stufen des Gebets. Den Frauen gegenüber mag man mal Achtung, mal Verachtung gezeigt haben. Aber auf dem Yoga-Pfad gelten Mann und Frau als Menschen. Den beiden wird Zutritt zum Höchsten gewährt.
Kim punar brahmana punya bhakta rajarshayastatha anityam sukham lokam imam prapya bhajasvamam.
Geschweige denn von den Brahmanen und den aus der Kriegerrasse, die viel vortrefflicher sind als diese. Shudra und so weiter, Schluck 32. Das Brahmanensein ist der Zustand dessen, der alle zum Einssein mit dem Brahma benötigten Eigenschaften besitzt. Die sind Shanti, der Friede, Arjava, die Ehrlichkeit, Upalabdhi, Errungenschaften, Erkenntnis, Dhyan, die Meditation dazu, die Fähigkeit, die Anweisungen des erstrebten Ideals zu befolgen. Die königlichen Weisen verfügen über Wunderkräfte, Heldenhaftigkeit, Herrschaftsvermögen und Beharrlichkeit. Auf diese Stufe angekommen, wird es mit ihnen bald so weit sein. Also Arjun, da du nun in diese vergängliche, leidende Welt gekommen bist, denke stets an mich. Vergeude deine Zeit nicht mit Unannehmlichkeiten wie Pflege und Liebe des vergänglichen Körpers. Zum vierten Mal spricht Sri Krishna von den Begriffen Brahmana, Kshatriya, Vaishya und Shudra. Im zweiten Kapitel empfiehlt er jedem Kshatriya den Krieg als den besten Weg zu seinem Wohl. Im dritten Kapitel gilt das Fallen bei diesem Kampf als das beste Los für einen Kshatriya. Im vierten Kapitel taucht das Thema wieder auf. Hier lehnt er die Rassentheorie absolut ab. Er erklärt, dass darunter keine Aufteilung der Menschen verstanden werden soll. Diese Gruppen beziehen sich auf die in der Natur jedes Menschen angeborenen Keime. Laut Sri Krishna ist die Yajna-Verrichtung das einzige Karma, für das es vier Arten der Yajna-Verrichter gibt. Der auf der Anfängerstufe stehende ist Shudra, einer mit geringerem Wissen. Aber auch ein konziser Erwerb auf diesem Pfad bringt das göttliche Vermögen mit sich. Und derselbe Unwissende kann dadurch zur Stufe eines Vaishya aufsteigen. Wer auf der nächsten Stufe mit den drei Guna zu kämpfen und sie zu besiegen lernt, der wird Kshatriya. Und mit dem Zufluss der zum Brahman werden benötigten Eigenschaften gelangt der Meditierende auf die Stufe des Brahmanen. Im Vergleich zu den Shudra und Vaishya stehen die Kshatriya und Brahmanen ihrem höchsten Ziel näher. Aber sicherlich werden auch die Anfänger eines Tages ans Ziel kommen. Die Gita ist die Quintessenz der vier Veden. Viele gelehrte Frauen haben die Veden mit ihren zahllosen Legenden bereichert. Aber die Gottesfürchtigen und die Traditionsgebundenen zerbrachen ihren Kopf in unnötigen Diskussionen über die Berechtigtsein der Frau, statt die oben genannte Tatsache einzusehen. Wohingegen Sri Krishna mit klaren Worten verkündet, dass zum Zutritt auf den Pfad des uns obliegenden Werkes Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Sri Krishna ermuntert uns zum Gebet.
Manmana bhava mad bhakto madhyaji mam namaskuru mame vaishyasi uktvaivam atmanam matparayana.
Richte deine Gedanken stets auf mich. Außer mir soll kein anderer deinen Geist durchdringen können. Sei mir untertan. Glaube und denke unerschütterlich an mich. Verehre mich mit Hingabe. Huldige mir. So, dich mir unterwerfend, deine Seele in mir versunken, wirst du mich erreichen. Das heißt, du wirst mit mir eins. Zusammenfassung und Schlussfolgerung. Am Anfang dieses Kapitels sagt Sri Krishna: O Arjun, du, der du vom Irrtum befreit bist, dir zugunsten offenbare ich nun dieses geheimnisvolle, erhabene Wissen, zusammen mit dem wirklichen Wissen. Nach dieser Erkenntnis wirst du von allen Leiden der Welt losgelöst. Diese Erkenntnis ist der König aller Wissen. Das heißt, sie führt bestimmt zu unserem Wohl. Dieses Wissen ist auch der König aller Geheimnisse. Das bedeutet, dass dieses Wissen sogar das Geheimnisvollste enthüllen kann. Du brauchst nicht lange zu warten, denn das Ergebnis dieses Wissens wird sofort verkündet. Es ist einfach zu praktizieren. Auch mit einer konzisen Übung auf dem Yoga-Pfad gelangt man zum Ziel. Denn der Keim geht nie verloren. Die einzige Voraussetzung ist, dass man unterwegs, ohne sich durch die Zauber und Wunderkräfte verwirren zu lassen, stets voranschreitend sein Ziel erreicht. Yogeshwar Sri Krishna wirft auch Licht auf die Erhabenheit des Yogas. Die Erlösung von der angehäuften Misere ist der Erfolg des Yogas. Das bedeutet, wenn wir jenseits der weltlichen Leiden stehen, dann wissen wir, dass sich der Yoga verwirklicht hat. Das Zusammentreffen mit dem Erhabenen, in ihm aufgehen, ist das Höchstmaß des Yogas. Erkennt also die Kraft des Yogas an und auch dies, dass ich, der ich als der Herr und Ernährer aller Wesen wirke, in ihnen nicht verhaftet bin. Ich bin in meinem Ursein standfest. Nur ich bin. Ich bin wie der sich im Himmel bewegende Wind, der den Himmel nie verschmutzen kann. Genauso können die in mir weilenden Wesen mich nicht anrühren. O Arjun, am Anfang aller Kalpa erschaffe ich alle Wesen vornehmlich und verziere sie. Am Ende der Kalpa gehen alle Wesen in meiner Natur auf. Das heißt, sie erlangen den Zustand eines im Yoga geübten Mahapurush und seines unausdenkbaren Wesens. Und in dieser seiner Natur weilend, handelt dieser Mahapurush nur für das Wohl der Menschheit. Als zwei Schöpfer wirken wir. Der eine bin ich selbst. Und als die andere schöpferische Kraft wirkt die durch mein Trugbild wirkende Natur mit ihren dreifachen Guna. Für mich gilt das auch als Kalpa, wenn der Körper, das Selbstbewusstsein und sogar das Zeitalter verwandelt werden. Goswami Tulsidas sagt auch: Es gibt ein großes Übel namens Welt, unter deren Herrschaft meine Seele stets leiden muss. Das Wissen und das Unwissen üben auf die Menschheit einen großen Einfluss aus. Das niederträchtige Unwissen verführt den Menschen zum Niedergang. Nur wegen des Unwissens, der Nichterkenntnis, engen der Tod, unsere schlechten Taten, unsere angeborene Natur und Eigenschaften, unsere Freiheit ein. Der zweite Einfluss ist der von der selbst von Gott erzeugten Maya. Goswami Tulsidas bestätigt dies auch. Die Prakriti als solche enthält keine Guna. Der einzige wohlverheißende Guna weilt im Absoluten. Von ihm angespornt erschafft die Prakriti, von der dann die Guna abhängen, diese Welt. Also gibt es zweierlei Funktionen von Kalpa. Der erste Kalpa tritt beim Wechselprozess eines Objektes, des Körpers oder des Zeitalters ins Dasein, was selbstverständlich die Natur anhand meines Druckbildes erzeugt. Aber viel größer ist der, der Seele Lauterkeit und Beschaffenheit erweisende Kalpa, den die Mahapurush ausschmücken. Das bedeutet, dass die Mahapurush die in Ohnmacht gefallenen Wesen wieder ins Leben rufen. Was wiederum bedeutet, dass sie mit Gebetsanfang den Anfang dieses Kalpas und mit dem vollbrachten Yajna das Ende des Kalpas bewirken. Der von den Leiden befreite Kalpa geht in seine Urform ein. Und damit wird die Lebensweise eines Yogis ihm und seiner Natur ähnlich. Und was bedeutet Yuga? Was wir in den meisten heiligen Schriften als Suje finden, ist eine Missinterpretation. Es wird behauptet, dass sich am Ende der vier Zeitalter der Weltuntergang ereignet und dass damit ein Kalpa zu Ende kommt. Das ist ein Trugschluss. Yuga bedeutet zwei. Solange unser Ideal und wir entzweit sind, werden die Yuga-Tendenzen mit ihren Folgererscheinungen haften bleiben. Im Uttarkhand des Ramayans schildert Goswami Tulsidas, wie die Guna, das heißt die Yuga-Tendenzen, die Menschheit beeinflussen. Ein Kali-Yuga-Angehöriger steht unter dem starken Einfluss von Tamas und kann deshalb kaum beten. Es fehlen die Rajas-Gunas oder sie sind schwach in ihm vorhanden. Aber mit dem Einsetzen des Gebets trifft ein Wechsel des Yugs ein. Die Rajogun wachsen an, der Tamas zieht sich zurück. Es gibt schon vereinzelte Spuren von Sattvik. An dieser Stelle wirken noch Freude und Angst und so weiter auf ihn. Aber bald steigt der Meditierende zur Stufe des Dwapar-Yugs auf. Mit der Anhäufung von Sattvik-Gun neigt der Meditierende zum Gebet und er verrichtet viele Yagya. Er eignet sich die Atemübung und Kontrolle an. Wenn die Ungleichmäßigkeit abnimmt und die Ebenmäßigkeit zunimmt, dann erkennt, dass der Krit, das heißt das Zeitalter der Gunst, der Satyug, eingetreten ist. In diesem Yug-Zustand verfügen nun alle wissenden Yogis über die Meditation, mit der sie in den Höchsten einzugehen bemächtigt sind. Die Vernünftigen sehen in den Yugs das Auf und Ab des Geistes. Sie geben deshalb die in ihnen dominierenden Eigenschaften wie Trägheit und Gier usw. auf und betätigen sich mit Dharma, der Rechtschaffenheit. Mit dem Auflösen des Geistes enden auch Yuga und Kalpa. Mit der Vereinigung der Prakriti und Purush erwacht der Pralay, die Auflösung. Erst dann kommt die wahre Natur und die Lebensweise eines Mahapurush zum Vorschein. Yogeshwar Sri Krishna sagt, O Arjuna, die Törichten erkennen mich nicht. Sie halten mich, den Herrn aller Götter, für nichtig, für einen allgemeinen Menschen. Es ist ein Unheil, dass die Zeitgenossen jedes Mahapurush, sogar Sri Krishnas, ihn mit Schimpf und Schande verachteten. Er sagt, ich stehe im Absoluten fest. Aber was ihr seht, ist nur ein menschlicher Körper. Deshalb verachten mich die Unwissenden als einen unbedeutenden Menschen. Solche Menschen bemühen sich und betätigen sich umsonst. Auch ihr Wissen taugt nichts, denn sie wandeln den Sinn des selbstlosen Handelns ins Nichtstun um. Solche zur Dämonie geneigten besitzen kein Urteilsvermögen, aber die mit dem göttlichen Vermögen geschmückten denken unentwegt an mich und meine Guna. Die zwei zum Zweck des wahren Opferwerkes führenden Wege sind zum einen der Yajna der Erkenntnis, bei dem wir uns unserer Kraft einschätzen, das uns obliegende Werk verrichten, und zum anderen die getreue Hingabe eines Dieners seinem Meister gegenüber. Hier verrichten wir dasselbe Werk, aber uns unserem Guru unterwerfend. Auf diese Weise beten alle zu mir, aber alles, was sie verrichten, ihr Yajna, ihr Feueropfer, ihr Hingabe, das uns von den Leiden der Welt befreiende Heilkraut und sogar der Täter, das bin ich. Und was sie zum Schluss erlangen, auch das bin ich. Mit Trividya, das heißt dem Gebet, dem Werk als Opfer und der Ebenmäßigkeit verrichten sie diesen Yajna und wünschen sich als Lohn den Himmel. Den Himmel gönne ich ihnen dann auch. Eine Zeit lang genießen sie die ihnen von mir gegönnte Stelle Indras. Aber nach dem Verzehren des Lohns kehren sie wieder zur sterblichen Welt zurück. Gehandelt haben sie richtig, aber wegen ihrer Begierden und Verlangen gelangen sie zur Wiedergeburt. Also sollt ihr euch keine Genüsse wünschen. Er sagt, wer außer mir keinen anderen verehrt, wer ohne Falsch zu mir betet, dem gewähre ich die Sicherheit. Dies zur Kenntnis genommen, beten manche dennoch andere Götter an. Er sagt, eigentlich verehren sie mich, aber auf Umwegen. Diese Menschen kennen mich nicht als den Empfänger aller Yajna. Das heißt, als Lohn erhalten sie nicht mich, deshalb verfallen sie. Sie weilen in den fantasievollen Gestalten der Götter, Geister oder Ahnen, wohingegen der an mich Glaubende in mir weilt. Yogeshwar Sri Krishna hält dieses mit Hingabe verrichtete Werk für einfach. Er sagt, widme mir all deine Gebete. Nachdem du dich von allem zurückgezogen hast und im Yoga geübt bist, wirst du von allen Fesseln erlöst und mir ähnlich. Alle Wesen sind von mir erschaffen. Also ist mir keiner lieb und keiner zuwider. Ich bin ein Unbeteiligter, aber in einem unerschütterlich Gläubigen weile ich und er in mir. Erkenne ihn als einen Sadhu, der mit absoluter Ergebenheit nur mich verehrt, sei es ein großer Übeltäter oder ein Schwerverbrecher. Denn er besitzt Entschlossenheit und kann sich deshalb alsbald dem Erhabenen anschließen. Sri Krishna definiert auch den Begriff Dharmatma. Wer unermüdlich zu ihm betet, über ihn nachdenkt, der wird zur Stufe eines Dharmatmas aufsteigen. Zum Schluss spricht er uns Trost zu. Mein Gläubiger vergeht nie. Jeder, der mich mit Hingabe verehrt, sei er Shudra oder einer von einer niedrigen Kaste, sei er Mann oder Frau, sei er ein Niederträchtiger oder ein auf allen Vieren Kriechender, erreicht den Höchsten, ganz zu schweigen von den Brahmanen und den Rajrishi, die schon mit dem zum Höchsten führenden Eigenschaften geschmückt sind. Sie sind schon so weit. Also, o Arjun, da du nun in diese vergängliche Welt gekommen bist, bete stets zu mir. Verfestige deinen Geist in mir. Huldige mir. Dann wirst du nie wiedergeboren. In diesem Kapitel veranschaulicht Sri Krishna die Erkenntnis, die er selbst wachruft. Dieser König aller Wissen führt sicherlich zum Wohl der Menschheit. Hiermit endet dies das Kapitel des Wachrufens der Rajvidya, das als Zwiegespräch zwischen Sri Krishna und Arjuna geführte 9. Kapitel der Upanishad Srimad Bhagavad Gita, der Wissenschaft des Höchsten, der Schrift über den Yoga. Hiermit endet auch dies das Kapitel des Wachrufens der Rajvidya, das 9. Kapitel der Yathartha Gita, zusammengestellt und verfasst von Swami Adgaranand, dem Schüler von Sriman Paramhans Paramanand. Hari Om Tat Sat.